Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Das zweite Formel 1 Rennen der Saison 2023 ist vorüber. Am vergangenen Wochenende hat der große Preis von Saudi-Arabien stattgefunden und wenig überraschend stand am Ende wieder ein Red Bull-Fahrer ganz oben auf dem Podium. Aber der glückliche Gewinner war nicht Max Verstappen, sondern Sergio Perez. Der Mexikaner konnte in Jeddah seinen 5. Karrieresieg feiern und das ist eine der Geschichten, die dieses Wochenende geschrieben hat. Eine andere ist natürlich das Drama rund um das 100. Podium von Fernando Alonso. Da ist ja auch noch einiges passiert, auch nachdem sämtliche Kameras schon aus waren. Deshalb wollen wir da für euch auch noch mal ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben. Ich bin Sophie Affeld und dafür begrüße ich auch in dieser Woche meinen Co-Moderator Kevin Scheuren an meiner Seite. Hi Kevin.
Hallo Sophie.
Und ich freue mich, dass nach einer Woche Podcast-Pause mit Christian Nimmervoll auch der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com wieder mit dabei ist. Servus auch an dich, Christian.
Hallo Sophie, hallo Kevin.
Ich habe es jetzt eben mit der Begrüßung schon angerissen. Wir wollen jetzt zunächst mal dieses Chaos noch mal ein bisschen aufarbeiten, das noch stattgefunden hat, kurz nach Ende des Rennens mit Blick auf Platz 3. Falls es Menschen gibt, die kurioserweise nach dem Ausschalten des Fernsehers und dem Abspielen dieses Podcasts hier nichts mehr über die Formel 1 gelesen haben, auch hier noch mal offiziell die Bestätigung. Fernando Alonso, der behält sein Podium beim großen Preis von Saudi-Arabien. Das hat er an sich ja eigentlich auch schon gefeiert bei der Podiumszeremonie und da auch den Pokal entgegengenommen, den er allerdings dann kurze Zeit später George Russell in die Hand drücken musste, weil Alonso nämlich nach dem Rennen eine 10-Sekunden-Strafe bekommen hat. Und zwar, weil er im Rennen selbst eine 5-Sekunden-Strafe wohl nicht richtig abgesessen haben soll. Diese 5-Sekunden-Strafe hat er zu Beginn des Rennens bekommen, weil er nicht richtig in der Startbox stand. Das haben wir auch in der TV-Übertragung alles noch mitbekommen, zumindest wenn ihr auch die Nachberichte noch geschaut habt. Was wir eben nicht mehr mitbekommen haben, Christian, das ist, dass der Pokal dann doch wieder zurück zu Fernando Alonso gewandert ist. Klär uns doch gerne mal auf, wieso, weshalb, warum es dann so gekommen ist im Nachhinein noch.
Also es gab nach Rennende oder eigentlich sogar nach Siegerehrungsende eine Entscheidung der Rennstewards, die da gesagt haben, dass bei der Strafe, die Alonso für seine nach links versetzte Startposition abzusitzen hatte, das waren 5 Sekunden zu absolvieren bei seinem Boxenstopp, also die Mechaniker durften nicht am Auto arbeiten, verwendet man gleich die richtigen Formulierungen. Und auf den TV-Bildern war zu sehen, dass eben zumindest der hintere Wagenheber das Fahrzeug berührt hat. Und die Stewards kamen zu der Auffassung, dass dieses Berühren des Wagenhebers einen Verstoß gegen das Reglement konstituiert, genau genommen Artikel 54.4 des sportlichen Reglements, falls wer auf die FIA-Website FIA.com gehen möchte und sich das genau durchlesen, was da drin steht. Und deswegen hat man dann gesagt, okay, weil zu früh am Auto gearbeitet wurde, ich setze das in Anführungsstriche in gedanklicher, müssen wir eine 10-Sekunden-Strafe verhängen und mit dieser 10-Sekunden-Strafe fiel Alonso vom 3. auf den 4. Platz zurück. Jetzt hat das ja unmittelbar direkt bei Usern für Diskussionen gesorgt, quasi kleinliches Urteil. Selbst Toto Wolff hat sich in die Richtung geäußert, dass das vielleicht ein bisschen zu hart ist als Sanktion, weil es ja keinen sportlichen Vorteil für Fernando Alonso draus gab. Und Aston Martin hat dann später nach der Siegerehrung, nachdem dieses Urteil draußen war, Protest eingelegt, beziehungsweise ein Right of Review beantragt. Das ist, ich möchte mich jetzt nicht in Formalien verlieren, aber das ist streng genommen eigentlich kein Protest, sondern ein Neuaufrollen eines Bestandsfalls. Und Aston Martin hat dafür zweierlei Beweise vorgelegt. Erstens, 7 Präzedenzfälle, in denen in vergleichbaren Situationen bei Strafabsitzungen in der Box auch der Wagenheber das Auto berührt hat, aber keine Strafe ausgesprochen ausgesprochen wurde. Und zweitens wurde vorgelegt ein Protokoll des letzten Meetings des Sporting Advisory Committees. Das ist ein Gremium, in dem sitzen alle Sportdirektoren der 10 Teams und die FIA drin. Warum war dieses Protokoll jetzt relevant? Weil die Stewards in ihrer ersten Begründung für die Strafe noch gesagt hatten, dass ihrer Auffassung nach, und da sind sie wahrscheinlich von Nils Wittig, gehe ich davon aus, vom Rennleiter, so beraten worden, dass man gesagt hat zu ihnen, im Sporting Advisory Committee wurde ja besprochen, dass ein Berühren des Wagenhebers auch working on the car, weil so steht es in diesem Artikel 54.4, konstituiert und deswegen das zu sanktionieren sei. Aston Martin hat dann aber eben dieses Protokoll vorgelegt von einem dieser Meetings, wo offensichtlich, ich kenne das Protokoll leider nicht oder den Inhalt davon, aber wo offensichtlich genau Gegenteiliges diskutiert wurde, sodass diese Urteilsbegründung der Stewards entkräftet war und die Stewards gezwungen waren, ihre eigene Entscheidung zu revidieren. Das ist das, was nach dem Rennen passiert ist, in a nutshell, und so wurde die Strafe wieder zurückgenommen und Alonso durfte seinen dritten Platz behalten.
Weiß man eigentlich, wer diese ganzen Beweise da innerhalb des Teams zusammensucht, wenn man da quasi in Berufung geht? Also es hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen, dass man da innerhalb von kurzer Zeit so viele Präzedenzfälle auch gefunden hat.
Ja, das ist die Aufgabe des Sportdirektors, also der Person, die auch in diesem Sporting Advisory Committee sitzt. Und ich habe es jetzt nicht spontan zu Hand, aber ich glaube, es müsste Andy Stevenson sein bei Aston Martin. Ich kann das aber kurz nachschauen parallel.
Ja, auch nicht so wild. Aber Respekt auf jeden Fall an denen dann. Nicht schlecht. Und hat ja auch Wirkung gezeigt dann am Ende. Trotzdem, ja, wäre schon irgendwie auch interessant zu wissen, wieso man da letztendlich dann über 30 Runden braucht. Ich glaube, 35 waren es ja sogar, um diese Strafe dann auszusprechen. Also dieses Remote Operations Center ist ja quasi so das Pendant zum VAR aus dem Fußball, ist ja irgendwie schon auch ein recht großes Mysterium. Wir haben da immer noch nicht wirklich viele Infos. Trotzdem sollte man einfach meinen, dass man genug Zeit hat, um das Team und auch Alonso dann darüber in Kenntnis zu setzen, damit die auch entsprechend reagieren können. Das hat Alonso ja im Nachhinein auch so ein bisschen bemängelt. Und Christian, das ist ja auch so eine Frage, die dann am Ende irgendwie nochmal aufkam, wieso man denn diesen Fall da jetzt neu aufgerollt hat und wie das dann immer so ist auf Twitter und Co. Da kommen dann auch schnell ein paar Gerüchte auf. Einige haben dann auch Mercedes da ins Spiel gebracht. Klar, denen kann es nicht gefallen, dass eines ihrer Kundenteams gerade den Rang abläuft. Aber du hast ja eben auch schon gesagt, dass ja Mercedes oder Toto Wolff sich auch eigentlich eher gegen diese Strafe ausgesprochen hat. Also da kann man jetzt keinen konkreten Hinweis irgendwo finden, dass ja Mercedes der Aston Martin angeschwärzt hat, damit sie das Podium selbst bekommen, oder?
Also ich habe keinen Hinweis bisher darauf. Ich muss dazu sagen, dass seit Sonntagabend bei mir das nonstop durchgeht. Ich habe auch erst 2 Stunden geschlafen. Da blieb auch einfach die Zeit noch nicht, dem nochmal nachzugehen. Dass Toto Wolff sich so geäußert hat, heißt natürlich nicht zwangsläufig, dass nicht Mercedes trotzdem da mal nachgefragt hat bei der FIA. Also es kann theoretisch schon sein, aber so wie Toto Wolff geklungen hat in den Interviews, und das ist, worauf ich mein Meinungsbild stütze, sah es für mich jetzt nicht danach aus, als hätten die übertriebenes Interesse dran gehabt, Aston Martin anzuschwärzen. Gerade bei Mercedes wird das ja auch keinen Sinn ergeben, denn wollen wir nicht vergessen, dass der Mercedes-Konzern auch an Aston Martin beteiligt ist, dass Toto Wolff am Sportwagenhersteller Aston Martin beteiligt ist. Also wenn es ein Team gibt, wo Mercedes eher nicht protestieren würde, wo man bei anderen vielleicht schon, dann ist es Aston Martin. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Da habe ich mit dem Team drüber gesprochen. Nein, habe ich bisher nicht.
Okay. Kevin, um dich auch mal reinzuholen hier, es gab ja noch so einen weiteren Zwischenfall, wo die FIA so ein bisschen in das Zentrum der Kritik gerückt ist. Lance Stroll, der musste ja sein Auto in Runde 16 parken. Sehr ärgerlich für ihn, weil er eigentlich ja auch durchaus ein gutes Ergebnis hätte einfahren können. Hatte da Probleme wohl mit der Energierückgewinnung und dem Auspuff. Das war zumindest so der Stand unmittelbar nach dem Rennen. Unser Team hat ihn dann ja dazu angewiesen, ja möglichst an einem sicheren Ort stehen zu bleiben, weil es eben auch so war, dass ein Safety Car jetzt für die Strategie von Fernando Alonso auch nicht unbedingt ideal gewesen wäre. Er stand dann in Kurve 13 hinter der Bande, was man jetzt schon als relativ sicher ansehen könnte. Und trotzdem ging der Plan nicht so wirklich auf, denn das Safety Car kam trotzdem raus. Das war so ein bisschen kurios, sage ich mal. Christian hat in seiner Kolumne auf Formel1.de ja viel Verständnis für die Rennleitung da gezeigt. Wie viel Verständnis konntest du aufbringen oder kannst du heute aufbringen?
Also gestern wenig, heute 50-50. Ich mach das fair geteilt. 50-50, ich sehe Christians Punkt total. Sicherheit geht vor und wir wollen auf keinen Fall, dass ein Bergungsfahrzeug auf der Strecke ist und ein anderes Fahrzeug in Gefahr kommt oder dass irgendwelche Leute in Gefahr sind. Finde ich schon vollkommen richtig. Ich bleibe aber dabei, dass die Stelle es nicht gerechtfertigt hat, ein Safety Car rauszuholen. Man hätte es auch mit einem Virtual Safety Car lösen können, weil da ist die Geschwindigkeit auch reduziert. Man hätte das Feld nicht neutralisieren müssen. Und wenn man es macht, dann wundere ich mich über eine andere Sache, nämlich auch, dass die Trümmerteile nicht eingesammelt worden sind, die teilweise das ganze Rennen über auf der Strecke lagen, nämlich die von Oscar Piastri. Aber wurde gemacht und es ist auch vollkommen okay, weil am Ende des Tages geht die Sicherheit der Fahrer vor, die Sicherheit der Sportwarte ist wichtig und dementsprechend, um auszuschließen, dass da keine Gefahr ist, das Safety Car rauszuholen, konnte man machen. Ich finde es ein bisschen verwunderlich, dass es so viele Kameras an der Strecke gibt und ja nicht nur die Fernsehkameras, die auf die Strecke gerichtet sind, sondern auch Überwachungskameras, dass genau diese Stelle ein blinder Punkt sein soll und man nicht richtig erkennen kann, ob das Auto gut genug da im Notausgang steht oder nicht. Weil er stand ja, Kurve 13 ist ja eine Linkskurve, er ist ja extra rechts eingebogen im Grunde genommen. Also die Gefahr, dass da auch jemand reinfährt, ist relativ gering. Also es war nur noch ein Stück des Hinterteils sozusagen, sag ich mal, auf Streckenhöhe, wenn man das so nennen möchte. Also da muss man dann vielleicht nochmal über die Kameraaufteilung dort in Saudi-Arabien nachdenken. Aber ansonsten kann ich Christian komplett verstehen. Und wie gesagt, 50-50, immer noch nicht 100% einverstanden damit. Ein Virtual Safety Car hätte gereicht, aber haben sie gemacht. Hat das Rennen maßgeblich verändert, finde ich. Also ich glaube, einiges wäre anders gelaufen. Also die Safety Car-Fahrer hat dem Rennen nicht gut getan. Ich finde, das Rennen war stinklangweilig eigentlich. Und die Safety-Car-Phasen, normalerweise wünschen wir uns ja immer Safety-Car-Phasen, aber als der Restart durch war, ja, war da nicht mehr viel und deswegen, ja, hat man gemacht, muss man vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr machen.
Fernando Alonso, dem war es, glaube ich, im Nachhinein dann doch auch relativ egal, war irgendwie auch ganz witzig zu sehen, der war ja so gut gelaunt bei seinen Interviews, selbst zu dem Zeitpunkt, als er dachte, dass es eben doch nur Platz 4 wird am Ende, hat breit gegrinst, hat Scherze gemacht, also ja, könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass das Auto wieder sehr, sehr stark war. Klar, dieser Ausfall von Lance Stroll, der war schon ein kleiner Wermutstropfen für das Team, natürlich auch für Stroll selbst, hat es ja eben schon angedeutet. Er hat ja auch zu Beginn ein richtig cooles Überholmanöver geliefert, muss man sagen, da außenrum in Kurve 13 vorbei gegen Carlos Sainz. Also ja, ein bisschen schade, dass er jetzt am Ende nicht mehr zeigen konnte, wozu er noch fähig gewesen wäre, aber hat er natürlich auch in Australien eine neue Chance. Und Kevin, ich glaube, insgesamt jetzt für Saudi-Arabien kann man festhalten, ist es oder kann das Team noch ganz zufrieden sein? Würdest du dich schon festlegen, dass Aston Martin aktuell die zweitstärkste Kraft ist oder würdest du Australien dann noch abwarten wollen als weitere Referenzstrecke?
Nee, also deine Frage ist aktuell und aktuell ja. Also aktuell ist Aston Martin das zweitbeste Team in der Formel 1. Es ist sehr verwunderlich nach wie vor. Verrückt, bescheuert, aber verdient. Also man muss wirklich sagen, Aston Martin wird ja so, glaube ich, teilweise auch missverstanden. Es ist ja keine komplette Kopie von Red Bull. Es ist auch eigener Hirnschmalz drin. Das haben wir aber auch schon von Anfang an gesagt. Und man muss einfach festhalten, dass die das richtig, richtig gut gemacht haben. Und deswegen sind die aktuell verdient auf Platz 2. Das liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass Ferrari sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Unabhängig davon, dass die Leistung von Aston Martin total stimmig ist. Und Fernando Alonso, glaube ich, noch mal ein Müh mehr aus dem Auto ausholt als Lance Stroll. Ohne dazu sagen, dass Lance Stroll nicht genug aus dem Auto rausholt. Aber es ist auch ein bisschen der Alonso-Faktor dabei. Also ich glaube, die müssen sich auch in Australien nicht verstecken. Und wenn Fernando Alonsos Spruch aufgeht, dass wenn sie auf den 3 Strecken schnell sind, dann ist tatsächlich Aston Martin über die Saison gesehen tatsächlich und ja, dann Fernando Alonso meiner Meinung nach die Nummer 1 Kraft, die da vielleicht sogar Red Bull nochmal gefährlich werden könnte, wenn Red Bull Racing über die Saison irgendwie einen kleinen Einbruch hat oder so und natürlich Ferrari die Probleme nicht unter Kontrolle bekommt und Mercedes das Update nicht bringt, was sie natürlich wieder ganz nach vorne schießt, ne? Also ist doch eigentlich ganz schön. Ja, ist doch aber trotzdem ganz schön, dass jetzt gerade mal nicht die normalen Top-3-Teams da oben sind, sondern auch mal ein anderes Team. Ich finde Aston Martin stets eigentlich auch da oben zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Marke ist eine tolle Marke und dementsprechend ist es nicht schlecht, wenn die Formel 1 auch Aston Martin oben hat.
Ja, ich hoffe, wir haben jetzt mal die Situation so rund um Aston Martin, die Performance und natürlich diese Strafenwirrwarr auch verständlich für euch da draußen aufgearbeitet. Ihr könnt es natürlich auch jederzeit auf formel1.de und Co. nochmal nachlesen. Da sind die Infos logischerweise auch schon lange vor dem Podcast draußen. Es liegt natürlich irgendwie in der Natur der Sache. Und ja, wer auch sonst so mitbekommen will, was aktuell so in der Formel 1 passiert, der kann auch gerne immer beispielsweise bei Christian auf Social Media vorbeischauen. Da gibt es auch immer alle Infos recht schnell zu lesen. Bei Twitter findet ihr ihn unter @mst_christian_n. Auf Facebook gibt es da auch immer viel zu lesen, auch längere Kommentare dann unter Formel 1 in Zeiten Christian Nimmervoll. Kevin gibt es auf Twitter und Instagram unter @Kevin_Scheuren und mich findet ihr auf Twitter unter @SophieAffelt und auf Instagram unter Sophie_FFLDT. Und ich würde sagen, wir machen eine erste kleine Pause und dann wollen wir natürlich auch auf den wohlverdienten Sieger Sergio Perez schauen, der natürlich bei diesem ganzen Hickhack um den dritten Platz auch nicht untergehen soll. Ehre, wem Ehre gebührt, machen wir gleich hier bei Start und dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Sergio Perez hieß der Sieger des Großen Preises von Saudi-Arabien, auf den wir heute zurückblicken, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und damit herzlich willkommen zurück zu unserer Rennanalyse. Wie schon beim Saisonstart im Bahrain gab es wieder einen Red Bull-Doppelsieg. Wie schon angedeutet, für Max Verstappen hat es eben nur für Platz 2 gereicht, wobei man das nur da wirklich auch in fette Anführungszeichen setzen muss, wenn man bedenkt, dass er ja von Platz 15 starten musste. In Q2 am Samstag hat ja seine Antriebswelle quasi den Geist aufgegeben. Man musste eher das Qualifying vorzeitig beenden und profitieren konnte davon eben sein Teamkollege Sergio Perez, der, wie er auch 2022 schon, die Pole dann in Jeddah holen konnte. Und Kevin, er hat es dann eben auch im Rennen nach Hause gebracht. Klar, Start verloren gegen Fernando Alonso, hat sich die Position da dann aber recht schnell auch wiedergeholt, hat sich vom Safety Car nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also es war jetzt kein unverdienter Sieg und ich kann mir vorstellen, dass Red Bull auch ganz froh war, dass Perez auch schnell genug war vor Max Verstappen, um auch eine Diskussion über eine mögliche Teamorder gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Ist richtig. Also ich glaube, dass Sergio Perez vieles richtig gemacht hat an diesem Wochenende, auch einiges falsch, logischerweise, durch den Start, also das ist einer der vielen Faktoren, aber das Wichtigste war eigentlich, dass er seine Kernaufgabe erfüllt hat. Wenn Max Verstappen nicht in der Lage ist, ein Rennen zu gewinnen, muss er der Nächste sein, der das Rennen gewinnt. Das hat er gemacht und ich denke, er kann da auch sehr zufrieden mit seiner Leistung sein. Es ist so ein bisschen auch der Jitter-Effekt bei ihm, die Strecke liegt ihm einfach extrem gut. Ich weiß jetzt nicht, ob er das auch auf einer anderen Strecke so hinbekommen hätte. Das soll aber die Leistung nicht schmälern und den Sieg nicht irgendwie entwerten. Und dieser Sieg ist für ihn, glaube ich, vom Kopf her sehr, sehr wichtig. Ich meine, hätte Verstappen sich jetzt nicht die schnellste Runde geholt, wäre er jetzt WM-Führender in Australien. Das hat ihm sein Teamkollege ein bisschen kaputt gemacht. Aber er ist de facto im WM-Kampf mit drin, auch wenn viele das da draußen immer so ein bisschen als künstliche Spannungsmache von uns wahrnehmen. Das ist nun mal die Realität jetzt gerade. Ja, der Mann ist einen Punkt hinter Max Verstappen in der Fahrerwertung. Wenn wir also nicht darüber reden, dass er im WM-Kampf ist, dann würden wir halt auch lügen. Also jetzt müssen wir uns damit erstmal dann auseinandersetzen. Und er hat das dann soweit vernünftig gemacht. Ich denke, es wird noch des Öfteren knistern im Team. Das haben wir ja auch schon angedeutet hier im Podcast vor einigen Wochen. Und wenn es dann soweit kommt, dass die beiden am Ende vielleicht sogar noch auf einem Niveau sind, wenn es um die WM geht, dann könnte das so ein bisschen an Vettel, Webber, Rosberg, Hamilton in diese Richtung gehen. Und dann bin ich sehr gespannt darauf, wie sich die Lager aufspalten dort bei Red Bull. Und bis dahin freuen wir uns doch einfach, dass ein anderer gewinnt als Max Verstappen, weil ein Durchmarsch vom Niederländer, das muss jetzt wirklich nicht sein. Dementsprechend freue ich mich für Checo. Ich glaube, es war für ihn, fürs Gemüt ein wichtiger Sieg, fürs Team, für die Chemie ein wichtiger Sieg. Und Verstappen hat noch die schnellste Runde bekommen, hat so ein bisschen seinen Daumen nochmal drauf gehalten. Also im Grunde alles so, wie Red Bull sich das wünschen könnte.
Irgendwie stelle ich es mir trotzdem sehr deprimierend vor, jetzt nur einen Punkt hinter dem Führenden in der WM zu liegen. Und ja, gut, er wird schon an seine Chance irgendwie glauben wahrscheinlich oder zumindest drum kämpfen. Aber irgendwie ist er so nah und doch so fern vom WM-Titel vermutlich. Ich meine, mal gucken, wie die Saison sich entwickelt. Das ist gesagt, aktuell ist es ein Fakt, dass er im WM-Kampf ist. Aber ja, ob er das die Saison über so halten kann, ist natürlich schon dann auch ein bisschen zweifelhaft, sagen wir mal. Christian und Kevin hat jetzt eben diese Sache mit der schnellsten Rennrunde schon angesprochen. Die hat Max Verstappen ja ganz am Ende eingefahren, in der allerletzten Runde, als Sergio Perez eben keine Möglichkeit mehr hatte zu kontern. Es gab eben noch so ein bisschen Diskussion im Nachhinein, weil es wohl zumindest die Empfehlung seitens des Teams gab, nicht auf die schnellste Runde zu gehen. Ja, das schien Max Verstappen aber relativ egal gewesen zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob du inzwischen mal Gelegenheit hattest, dir da irgendwie den Funk anzuhören. Hat Verstappen Sergio Perez da wirklich ausgetrickst am Ende?
Nein, das würde ich nicht sagen, ausgetrickst. Also ich habe mir tatsächlich die Muße gegeben, heute Morgen irgendwann mal die letzten paar Runden von beiden im Boxenfunk einfach anzuhören. Das geht ja, bei F1 TV kann man das machen, indem man die jeweiligen Onboard-Kanäle auswählt. Und da wurde Max Verstappen, ich habe mir gerade das, was ich für einen Artikel in dieser Woche später irgendwann mal rausgetippt habe, an Funkprotokoll habe ich gerade vor mir liegen. Und da steht, dass Verstappen zuerst mal informiert wurde, Target 33.0, also er möge bitte 1.33er Zeiten fahren, was de facto heißt, wir wollen nicht mehr, dass ihr euch die Seele aus dem Leib fährt und das Material an die Grenzen bringt. So, dann in Runde 46 hat er gefragt, das hat man ja auch on air gehört, was ist denn die schnellste Runde aktuell? Dann sagt Giampiero Lambiase, sein Renningenieur, darüber machen wir uns im Moment eigentlich keine Gedanken, Max. Was so ein bisschen ein Wink schon ist, jetzt lass gut sein, Junge, ja, konzentrier dich auf das Wichtige, nämlich dieses Auto, das zu dem Zeitpunkt ja auch, Verstappen hat da Geräusche gehört, ein bisschen wackelig war oder zumindest in Verstappens Wahrnehmung war, dass man da nichts mehr riskiert. Und Verstappen hat darauf dann ja geantwortet, naja, ihr macht euch keine Gedanken, aber ich schon. Und dann hat, das habe ich rausgestoppt sogar, 24 Sekunden gedauert. Also da war erstmal Stille am Funk und nach 24 Sekunden hat dann der Renningenieur gesagt, it's a 32-1. Also da hat man ihm erst die Rundenzeit durchgegeben, die er knacken musste. Offensichtlich hat man da im Kommandostand drüber gesprochen, soll man das jetzt überhaupt sagen oder wie gehen wir damit um, weil ansonsten ist das viel zu lang, so eine lange Pause. Ja. Ansonsten war es da aber ruhig dazu, also es hat nicht einen Befehl gegeben an ihn, der da heißt, wir fahren jetzt so mit dieser Zielzeit rein und da halten wir uns dran, so explizit wurde das nicht ausgesprochen. Perez hat es aber schon so verstanden. Denn als er über die Ziellinie gefahren ist, da sagt er, haben wir die schnellste Runde denn jetzt? Und sein Renningenieur meint dann, du wurdest auf der letzten Runde noch unterboten. Das hat ja auch Helmut Marko gesagt, dass Verstappen das absichtlich in der letzten Runde gemacht hat, damit Perez nicht mehr kontern kann. Und Sergio Perez meint dann so drauf, ah, great. Also mit so einem ironischen, sarkastischen Unterton, ah, großartig, und meinte dann so, okay, was soll's, wir haben das Rennen gewonnen, lass es uns genießen, schwamm drüber über den Scheiß, so ungefähr, ja. Aber das zeigt schon, dass es, wie soll ich sagen, Spannungen bei dem Thema gibt. Das konnte man auch nachher im Podium-Room nochmal wahrnehmen. Helmut Marko hat es am schönsten gesagt, das ist halt Verstappen, denn kannst nicht kontrollieren bei sowas.
Ja, das fasst es ganz gut zusammen eigentlich. Kevin, du hast eben auch schon ein bisschen angedeutet, diese Spannung. Also ich habe auch so den Eindruck, ein Gefallen von Sergio Perez kann Max Verstappen jetzt eher nicht mehr so zwingend erwarten, wenn wir auch überlegen, was denn letztes Jahr noch los war in Brasilien, auch als Folge von Monaco-Gate, auch wenn es vielleicht gar keins war. Also vielleicht auch eine Schützenhilfe, die da wegfällt im Laufe der Saison, oder wie siehst du es?
Also ganz ehrlich, Sergio Perez darf keine Schützenhilfe mehr geben. Wenn der Mann ernsthaft nochmal Formel 1 Weltmeister werden möchte und sich nicht in die Rolle des Nummer 2 Fahrers komplett reinfallen lassen möchte, dann muss er halt Zähne zeigen. Da bleibt nichts anderes übrig. Das ist halt tatsächlich jetzt so ein Team. Im Grunde genommen sagt man es ihm ja auch die ganze Zeit. Ja, Checo kann vorne fahren, wenn er schneller ist als Max, wenn er besser ist als Max. Im Team traut ihm keiner zu, besser zu sein als Max. Also auch Dr. Marko, du siehst ja dieses verschmitzte Grinsen immer, wenn er dann sagt, ah ja, das ist der Max Verstappen, der kann es nicht halten. So, das ist so, ja, dann grinst er da so leicht, wie er halt grinst, der Dr. Marko, und zeigt damit mehr, als man nur in den reinen Wörtern hört. Und dementsprechend liegt es an Sergio Perez, in solchen Momenten dann auch da zu sein und reinzuhalten, wenn es mal nötig ist, oder eben dann zurückzustecken und dann doch wieder irgendwo Schützenhilfe zu geben. Also ich glaube, wir werden noch Situationen diese Saison erleben, und da bringe ich wieder Vettel und Webber ins Spiel. Also ich würde sagen, in diesem Jahr passiert es dann mal, dass die beiden sich abschießen, und dann gucken wir mal, wie dann die Stimmung ist. Aber es wird der Moment kommen, wo Sergio Perez sich entscheiden muss, in einem direkten Duell hart zu verteidigen, aufs Risiko hin, dass Max Verstappen und er ausscheiden werden. Und ich glaube, dass der Moment kommen muss, schon fast, wenn er nochmal Weltmeister werden will. Wenn nicht, dann wird er auch nicht Weltmeister.
Ja. Die gute Nachricht ist, man merkt schon, er kommt wirklich deutlich besser mit dem Auto von Anfang an klar. In diesem Jahr hat man ja auch schon bei den Testfahrten gesagt, dass man da jetzt so ein bisschen auch ein Setup gefunden hat, was beiden ganz gut taugt. Gut, schlechte Nachricht kann man sagen, ist wiederum auch, wenn Verstappen jetzt diesen Ausfall im Qualifying nicht gehabt hätte, dann wäre das wahrscheinlich wieder eine klare Nummer geworden. Aber Kevin, du hast es am Anfang auch schon gesagt, er muss eben die Chancen, ja, oder die Feste feiern, wie sie kommen, und die Chancen dann ausnutzen, wenn sie sich bieten. Und das hat er an diesem Wochenende eben sehr, sehr gut geschafft. Christian, du hast eben schon so ein bisschen diese Kleinigkeiten angesprochen im Rennen, was so Zuverlässigkeit angeht. Auch in den Trainings waren da ja immer mal so ein paar kleinere Problemchen, sage ich mal. Dann eben noch dieser Ausfall von Verstappen im Qualifying, den wir schon angesprochen haben. Ist das jetzt ausreichend, dass man sich da bei Red Bull Sorgen machen muss, oder sind das alles eher so Kinderkrankheiten, die auf die Saison jetzt eigentlich keinen weiteren Einfluss nehmen sollten? Ist da irgendwas bekannt?
Naja, also ich glaube, alle Teams hatten jetzt im Rahmen der Tests oder der ersten zwei Rennwochenenden, habe es nicht nachgeprüft, aber ich glaube, dass jeder mal irgendwo ein Problem hatte. Ja, mir fällt ein, Bottas ist mal stehen geblieben beim Test, dann die McLaren-Probleme vorn. Mercedes hatte eigentlich kein Problem, oder? Hatten die auch mal ein Problem?
Nee, Mercedes ist bislang nur langsam gewesen.
Also einmal genau. Bei den Testfahrten, glaube ich, an einem Tag mal, oder?
Russell. Auch da ist Hamilton mal, oder Russell.
Einer von beiden, ja, wie auch immer.
Da gab es ein Problem mal, stimmt. Also ich glaube, fast jeden hat es inzwischen einmal getroffen, und Red Bull so halt jetzt auch mit dieser Antriebswelle. Ob das jetzt ein Problem ist, systematisch, dass man nicht gelöst kriegt, Paul Monaghan hat gesagt, vor dem Rennen noch aufgetreten, ist es ja bereits im Qualifying am Samstag, dass es nicht so ist, dass man optimistisch sei, schon mit einem Quickfix an der Rennstrecke das zu lösen, und dann für Melbourne hat man ja noch mehr Zeit in der Fabrik gegebenenfalls nachzuarbeiten. Also aus dem Team raus kommt Optimismus, dass das jetzt nichts ist, was Ausfälle bedingen würde im Lauf der Saison. Ich kann es natürlich realistischerweise nicht beurteilen. Wenn Paul Monaghan das sagt, dann wird schon stimmen.
Das müssen wir dem vertrauen, das ist wohl richtig. Genau. Ja. Ja, ich glaube, größer sind die Sorgenfalten nach diesem Wochenende auf jeden Fall bei Ferrari.
Warte, ganz kurz. Ja. Ich will noch was sagen. Wir haben gestern im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de darüber geredet, dass Jos Verstappen nicht mit Sergio Perez eingeschlagen hat. Das stimmt so nicht mehr. Es sind mittlerweile Bilder aufgetaucht. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe mich nur an das gehalten, was man im Fernsehen gesehen hat. Und da hat Jos Verstappen einfach Sergio Perez keines Blickes gewürdigt. Und es sah jetzt nicht so aus, dass sie sich gleich herzen würden, während ja dann im Anschluss Max Verstappen direkt erstmal bei Sergio Perez Betreuern war, um abzuklatschen, zu gratulieren und dann erst zu seinem Vater gegangen ist. Es wurden Bilder hinter den Red Bull Mechanikern aufgenommen, wo man sieht, dass dann Perez und Verstappen doch noch einschlagen. Also möchte ich das an der Stelle so zurücknehmen, was ich gestern gesagt habe, dass Verstappen oder Jos Verstappen sich da irgendwie unsportlich in Anführungsstrichen verhalten hat. Es ging einfach erst später dann zu diesem Handschlag über.
Ja, da korrigiere ich gleich noch was anderes. Das ist mir nämlich auch, ich habe irgendwie beim Live-Timing während des Rennens was durcheinander bekommen, was den Abstand von Verstappen zu Perez im letzten Stint betrifft. Ich hatte während des Rennens irgendwie im Kopf gehabt, okay, es war Perez vor Russell und dann nochmal ein paar Sekunden dahinter Verstappen und insgesamt so roundabout 10 Sekunden Rückstand. Da muss ich irgendwo gedanklich in der Zeile verrutscht sein oder so. Tatsächlich war es so, dass Verstappen nur von 7 auf 4,9 Sekunden oder so den Rückstand reduziert hat auf Perez, und bei Weitem nicht so dramatisch, wie ich das gestern im Livestream erzählt hätte. Also auch da bitte ich um Nachsicht. Das passiert manchmal im Eifer des Gefechts. Das soll natürlich nicht sein, aber es kann sein.
Herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Korrektur-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Genau. Hoffen wir mal, dass da möglichst viele Livestream-Zuschauerinnen und Zuschauer auch hier zuhören.
Das hoffe ich auch.
Das hoffe ich auch. So gehört sich
aber
das nämlich.
Das ist, finde ich, tatsächlich ein Grund übrigens, den Podcast zu hören, einfach weil man am Montag bei vielen Themen nochmal wesentlich reflektierter ist. Kevin, du kennst es ja auch. Sonntag, unmittelbar nach dem Rennen, da ist richtig Stress in der Redaktion. Du kannst dich mit einigen Themen einfach gar nicht auseinandersetzen. Und Montagabend ist einfach schon alles so ein bisschen aufgearbeitet. Die Formel-1-Welt sitzt im Flieger großteils. Das heißt, die sagen nichts Neues mehr, was man jetzt unbedingt noch durchforsten muss. Deswegen lohnt sich das, auch wenn sie ein paar Themen immer wiederholen wahrscheinlich, aber deswegen lohnt es sich auch hier reinzuhören, unbedingt.
Ja, das ist natürlich richtig und reflektieren auch ein gutes Stichwort. Ich war ja eben schon dabei, zu Ferrari überzuleiten und auch die haben wieder einiges zu reflektieren vom vergangenen Wochenende. Wir haben ja schon ja eigentlich in der Vorschau so ein bisschen versucht, Hoffnung zu machen, weil die Strecke ja doch Ferrari eigentlich liegen sollte und ja, hatten so ein bisschen gehofft, dass man vielleicht näher an Red Bull und auch Aston Martin dran ist, aber schwarz auf weiß steht am Ende nur ein 6. Platz für Carlos Sainz und ein 7. Platz für Charles Leclerc und Kevin, an sich muss man ja sagen, die schlechten Nachrichten für die Fans von Charles Leclerc gab es ja auch schon vor dem Wochenende. Man hat verkündet, dass es mit einer 10-Platz-Grid-Strafe für Charles Leclerc ins Rennen gehen wird, weil man bei seinem Auto die dritte Kontrollelektronik einsetzen musste. Straffrei sind da ja nur 2 pro Saison erlaubt. Ich habe vorhin gesehen, du hast ja auch schon auf Instagram so ein Symbolbild eines Ferrari-Fans gepostet heute im Ferrari-Shirt oder mit dir im Ferrari-Shirt. Was macht dir gerade mehr Sorgen, dass man schon beim zweiten Saisonrennen die erste Startplatzstrafe kassiert oder die Tatsache, dass auch die Performance im Rennen einfach ja, echt nicht gut war.
Erstmal möchte ich sagen, ich trage diesen wunderbaren Hoodie immer noch. Den gibt es übrigens bei fanshop.formel1.de. Also das ist eure Top-Adresse für Fanartikel der Formel 1. Gerade ist ausverkauft für die Kollektion aus dem letzten Jahr. Deswegen. Und da war ja noch alles gut bei Ferrari. Also dieser Pullover ist noch die gute alte Zeit. Also dieses Symbolbild ist ein Ausschnitt eines Videos, was noch kommen wird, wo ich über Charles Leclerc gesprochen habe. Es kommt auf dem YouTube-Kanal von formel1.de, Kevins Kaffeepause. Und könnt ihr euch da angucken, was das Rennwochenende angeht. Das Ding ist, dass Ferrari wieder in so eine Richtung geht, wo sie mehr mit sich selber kämpfen als mit der Konkurrenz. Und das ist eigentlich das, was man nicht wollte. Zumindest war das mein Eindruck, dass man das ist, was man nicht wollte. Jetzt ist es natürlich diese Umbruchphase gerade mit Fred Vasseur, der jede Menge umbaut. Es wird an einigen Stellen, gibt es Personalwechsel, dann gibt es die anderen Gerüchte um Leute, die den Rennstall verlassen möchten. Ob das dann die Binotto-Klitsche ist, wie Christian das so schön am Donnerstag im Medien-Livestream gesagt hat, das kann schon sein. Es wirkt schon fast so, dass jetzt einfach viel geändert werden muss. Und ähnlich wie jetzt zum Beispiel das neue Konzept von Mercedes, wahrscheinlich Mercedes erstmal ein Stück zurückwerfen würde, wenn sie ein ganz neues Konzept auflegen, so ist das jetzt bei Ferrari. Ich glaube, dass so eine Umbruchphase, und da witzigerweise haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ob Ferrari ein Strukturproblem hat. Und das haben sie meiner Meinung nach definitiv. Und so eine Struktur aufzubrechen, das wird Zeit brauchen. Und das sorgt natürlich für Unruhe. Und das sorgt dann, wenn dann auch noch technische Defekte dazukommen und andere kleine Wehwehchen, wie zum Beispiel fehlerhafte Ansagen vom Renningenieur, dann in Duellen vielleicht mal Pech zu haben. Das sorgt für Unzufriedenheit. Und sie haben mit Sainz und Leclerc 2 sehr ambitionierte Fahrer, die natürlich weiter vorne fahren sollen, die erstmal für sich ruhig bleiben werden. Aber innerlich wird es in denen brodeln. Und ähnlich brodelt es sicherlich auch im gesamten Team, weil man mit dem Auto eigentlich sicher die Nummer 2 sein wollte. Und das ist man jetzt nicht. Also per Definition ist man Nummer 4 an diesem Rennwochenende geworden, nicht? Und das ist natürlich nicht genug. Und ich verstehe nicht, also manche Ferrari-Fans, die das sogar als genug ansehen, weil das ist, also hinter Mercedes durfte man nicht rutschen in Saudi-Arabien. Das ist nicht gut gewesen. Also Startplatzstrafe hin oder her, das hätte Sainz dann zumindest auch rausholen müssen. Aber gut, es ist jetzt so, man wird nach Australien gehen und hoffen, dass auf der Strecke einiges besser läuft. Es könnte sein, dass es besser läuft für den Ferrari in Australien. Es könnte aber auch sein, dass sie wieder dieses böse Erwachen haben. Und ja, wenn sie jetzt schon eifrig Gridstrafen sammeln, ist das natürlich auch kein gutes Zeichen. Also es ist kein guter Saisonstart, aber wir haben es letztes Jahr gesehen. Da ist Max Verstappen nicht gut in die Saison gekommen und am Ende war er doch deutlich Weltmeister. Und wer weiß, vielleicht gelingt dieses Ding ja Charles Leclerc diese Saison. Obwohl da, glaube ich, noch ein bisschen mehr passieren muss, als nur einen besseren Ferrari zu haben.
Ja, trotzdem netter Versuch, ein bisschen Hoffnung zu machen. Danke dafür.
Ja, du, das ist ja das Geile, ne? Also das Feedback der Leute finde ich ja ein bisschen ambivalent manchmal. Weil einerseits sagt man, ja, redet die doch nicht so stark, sie sind nicht so stark. Dann sagen Leute, wenn wir sie stark reden, ja, jetzt macht ihr hier auf künstlich Spannung erzeugen. Ja, aber das müssen wir doch ja auch ein Stück weit. Wir können es ja jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, ja, Leute, Max Verstappen wird mit 196.000 Punkten Vorsprung Weltmeister und die Saison ist in Ungarn vorbei und Christian und ich fressen einen Schaschlikspieß irgendwo an der Strecke und sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, Max Verstappen. Also das wollen wir halt nicht. Und natürlich habe ich auch als Fan Hoffnung, dass Ferrari nach vorne kommt. Natürlich habe ich doch auch als Fan Hoffnung, dass Mercedes nach vorne kommt, weil das will ich doch sehen. Ich möchte sehen, dass Red Bull, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, wegen meiner noch Alpine, da um Siege kämpfen. Das ist doch genau das, wofür wir das machen. Und nicht um zu sagen, ja, gut, Max Verstappen, Weltmeister-Saison ist vorbei. Also das weiß ich nicht. Das wäre auch nicht gut. Dann können wir ja ganz alle abschalten und dann müssen wir uns gar nicht mehr damit beschäftigen. Deswegen, natürlich, Hoffnung machen ist wichtig, denn es gibt Grund zur Hoffnung. Es ist nicht alles schlecht, aber jetzt gerade ist der Start einfach wirklich, wirklich vermasselt worden.
Ja. Da muss ich auch was dazu sagen, Sophie, weil ja, tatsächlich empfinde ich es auch so, dass es nicht einfach jetzt nur Hoffnung machen ist, weil es sozusagen die Aufgabe ist von Kevin und mir, dass wir irgendwie künstlich eine Spannung aufrechthalten, sondern einfach mal ins Jahr 1998 schauen. Zum Beispiel, da hat McLaren beim ersten Saisonrennen in Melbourne das komplette Feld überrundet. Ja, der Dritte, ich weiß nicht mehr, wer das damals war, ist überrundet gewesen hinter Mika Häkkinen und David Coulthard, die sich das ausgemacht haben. Und das waren die ersten paar Rennen, war das so eindeutig. Und am Ende, wenn wir uns zurückerinnern, war es ein Reifenschaden in Suzuka, der Michael Schumacher den Titel gekostet hat. Also das kann, und damals gab es noch keine Handicap-Regel, die Red Bull jetzt einbremsen wird. Von daher, es ist noch lange nicht vorbei.
Ja, da darf man eben auch wirklich nicht vergessen, dass es einfach echt nur Rennen Nummer 2 war. Und selbst wenn es dann im Laufe der Saison ganz vorne nichts mehr wird, ich finde eigentlich, dass gerade aktuell so das Mittelfeld auch super spannend ist. Also ich glaube, so ein paar Geschichten werden wir da auf jeden Fall noch bekommen, über die wir dann im Saisonverlauf auch noch reden können. Also so große Sorgen mache ich mir da jetzt auch noch nicht aktuell. Sorgen machen bei Ferrari ist, glaube ich, trotzdem ein bisschen angesagt. Eigentlich sah es bei Charles Leclerc im ersten Stint ja gar nicht so schlecht aus auf den roten Reifen. Auf dem harten ging dann irgendwie gar nichts mehr am Ende. Carlos Sainz dürfte auch nicht so super happy sein, auch aufgrund seiner eigenen Leistungen. Ja, er hat Leclerc jetzt in diesem Wochenende geschlagen, aber wahrscheinlich auch nur aufgrund dieser Strafe. Bin gespannt, wie das Team jetzt auch weiter damit umgeht. Ich habe das Gefühl, Fred Vasseur, ja, hat es schon auch ein bisschen mehr eingesehen an diesem Wochenende und auch nach außen kommuniziert, dass es eben nicht so läuft, wie man möchte. Nach dem ersten Rennen hat man da auch vieles noch ein bisschen schön geredet mit der Quali-Pace und auch damit, dass Bahrain eben eine blöde Strecke für die Reifen ist, etc. Also ja, vielleicht kommt man da wahrscheinlich kommt man da jetzt auch ein bisschen mehr in der Realität so langsam an. Aber aktuell ist es eben so, dritte Kraft war stattdessen Mercedes, zumindest in Saudi-Arabien. Aber auch bei denen ist nach wie vor noch ein bisschen Riesenstimmung angesagt. Und wie es da weitergehen könnte im Laufe der Saison, darüber sprechen wir gleich nach einer weiteren kurzen Unterbrechung. Bleibt dran hier bei Start & Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Da sind wir wieder bei Starting mit eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin immer noch Sophie Affelt und nach wie vor an meiner Seite sind Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von Motorsport Total bekommen, Formel1.de und e.motorsport.com. Und wie angekündigt, wollen wir jetzt über die Leistung von Mercedes am vergangenen Wochenende sprechen. Lewis Hamilton wurde Fünfter, knapp hinter George Russell, der ja dann am Ende sich doch mit dem vierten Platz zufrieden geben musste, trotz einer sehr, sehr guten Leistung, kann man sagen. Kevin, wir haben ja vorhin schon über dieses nachträgliche Podium von George Russell gesprochen, das dann doch keines war. Wie wichtig wäre dieses Podium für das Team gewesen, deiner Meinung nach? Oder vielleicht, lass es mich auch anders formulieren, hätte es überhaupt eine Relevanz gehabt? Weil am Ende des Tages möchte Mercedes, wie sie ja auch immer betonen, eigentlich um Platz 1 kämpfen und nicht um Platz 3 oder 4.
Ich glaube, der Einzige, für den es Relevanz gehabt hätte, wäre George Russell selbst, weil ich denke halt schon, dass es was Nettes ist, für ihn auf dem Podium zu stehen mit Mercedes, dass ihn das auch stolz macht. Für das Team selbst, glaube ich, die sind fertig mit diesem Konzept und hätten das natürlich gerne mitgenommen. Und ich finde tatsächlich, es war ein aufgehender Stern an diesem Wochenende. Es war bei Lewis Hamilton, gab es natürlich das ein oder andere Problem. Übrigens muss man mal drüber diskutieren, ob das Weaving on Straight von Lewis Hamilton nicht auch hätte bestraft werden müssen. Also da ist er gut weggekommen mit der schwarz-weißen Flagge. Aber George Russell ist blitzsauber gefahren. Wirklich, das ganze Wochenende. Und der holt da auch aus dem Auto wahrscheinlich noch mehr raus, als drin steckt. Ist ja super unauffällig gewesen am Sonntag. Und man hat ja das Maximum an Ergebnis rausgeholt. Man war direkt hinter Aston Martin, man war vor Ferrari. Also grundsätzlich kann man eigentlich ganz zufrieden sein bei Mercedes. Natürlich ist man das nicht, weil man möchte nach ganz oben. Man ist es gewohnt, ganz oben zu sein. Ja, aber grundsätzlich finde ich, kann man jetzt so die ersten beiden Rennwochenenden eigentlich, ich meine, klar, man hat nach Bahrain schon so diesen ersten Schritt in Richtung Konzeptwechsel gemacht, aber jetzt in Saudi-Arabien war das eigentlich eine ganz, ganz solide Leistung. Also klar, Podium wäre super gewesen, aber wie gesagt, ich glaube halt eher für Russell und ich glaube auch, dass Toto Wolff zum Beispiel gesagt hätte, ja, das ist schön fürs Team auch, sicherlich für die Mechaniker und sowas, aber für George am allermeisten, weil er da echt eine gute Leistung zeigt aktuell. Ja, und Hamilton muss sich strecken. Also das ist schon so, dass George Russell da jetzt erneut stärker in die Saison kommt und Hamilton sehr viele Probleme hat und sehr am Kämpfen ist mit Grip, mit dem Auto, es rutscht ihm zu sehr. Ja, also das wird tatsächlich auch da eine spannende Saison. So wie wird es sein, wenn das Konzept neu kommt, wie sich es dann entwickelt. Aber ich finde tatsächlich, dritte Kraft zu sein, jetzt so quasi auch aus eigener Kraft, muss man ja dementsprechend sagen, kann man mal machen.
Ja, Lewis Hamilton meinte auch, er hat auch das richtige Setup nicht so richtig gefunden wieder an diesem Wochenende. Generell muss man ja sagen, relativ viel los gewesen um seine Person. Erst musste er sich ja ein bisschen rechtfertigen für die Kritik, die er nach Bahrain am Team geäußert hat, weil man da ja nicht auf ihn gehört hat mit Blick auf das Auto. Gut, hat er in der Pressekonferenz auch zumindest die Wortwahl ein bisschen revidiert. Ja, im Kern bleibt die Aussage aber, glaube ich, einigermaßen dieselbe. Dann natürlich
darf ich dazu
noch die
kurz was sagen?
Ja, klar.
Das baue ich jetzt schon mal auf zu dem, was ich bei Kevins Kaffeepause gesagt habe. Sagen werde. Ich weiß nicht genau, wie jetzt die ganze Reihenfolge sein wird, aber da werde ich über Charles Leclerc ja sprechen. Ich finde es durchaus richtig, dass Lewis Hamilton das auch öffentlich macht, das Team zu kritisieren, um dann das auch wieder zurückzunehmen, wenn es dann angekommen ist, quasi bei den Leuten. Ja, das wird auch so ein bisschen missverstanden tatsächlich. Es hat nichts mit, also die No-Blame-Culture wird nicht gebrochen dadurch, dass Lewis Hamilton Kritik daran äußert, dass er Input gegeben hat und dieser Input nicht gehört worden ist. Weil natürlich der Weltmeister, der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton, einen Anspruch selber darauf hat, wieder da oben zu fahren. Und wenn er denkt natürlich, dass sein Input nicht gehört worden ist, das zu sagen, ich finde, das ist vollkommen legitim. Und das ist auch das, was ihn zu einem Weltmeister gemacht hat. Das ist nicht das erste Mal so gewesen. Selbst in Zeiten wie 2014, 2015 war es durchaus so, dass Hamilton, wenn dann mal Not am Mann war, auch mal öffentlich den Finger in eine Wunde gelegt hat und das wieder zurückgenommen. Dann war wieder Get in there, Lewis, und alles war in Ordnung. Und ich finde, das gehört so ein bisschen dazu auch, zu diesem Druckkessel Formel 1 und ein bisschen Reibung zu erzeugen innerhalb eines Teams, weil Reibung erzeugt Energie. Und aus der Energie kann auch was Positives entstehen. Und deswegen, das ist was, was ihn von Charles Leclerc zum Beispiel unterscheidet, der das gerne am Funk macht, aber für mich zu selten auch öffentlich an anderer Stelle das Team auch mal so ein bisschen anzählt, um dann wieder zu sagen, wenn es dann gut läuft, ja komm, so. Ne? Es war nötig, das mal zu sagen und jetzt geht's auch weiter, weil das macht, finde ich, auch ein Teamleader aus an der Stelle. Es ist kein blindes Draufhauen von Hamilton, der weiß schon, was er sagt, aber das so zu machen und dann, ja, im Laufe der Saison vielleicht wieder die Früchte gemeinsam zu ernten, ich finde, das ist tatsächlich sehr Weltmeister-like.
Ja, kann natürlich sein, dass es schon so ein bisschen Unruhe natürlich reingebracht hat, aber an sich, ja, es ist ja auch irgendwie Stilsache, wie du auch gerade sagst, macht ja jeder dann doch irgendwie auch anders. Ja, trotzdem, um meinen Punkt zu Ende zu bringen, war irgendwie echt viel los noch mit der Trennung von seiner Physiotherapeutin, auch Angela Cullen, die ja nicht nur seine Physiotherapeutin war, 7 Jahre lang, sondern ja auch eine sehr enge Vertraute, ja, also irgendwie kniffliges Wochenende für ihn in mehrerlei Hinsicht. Trotzdem ist er am Ende auch vor den beiden Ferraris gelandet, Christian. Ich habe auch vorhin gesehen, die sind ja sogar, also Mercedes in der Konstrukteurs-WM punktgleich mit Aston Martin auf Platz 2, hätte ich irgendwie so gar nicht erwartet. Und Toto Wolff, der hat ja am Wochenende gesagt, wir haben jetzt inzwischen begonnen, unseren Plan aufzustellen, wie wir zurückschlagen wollen. Hast du so ein Gefühl oder haben vielleicht auch ein paar Aussagen, was durchblicken lassen, wie dieser Plan jetzt aussieht für den Rest der Saison? Was hat man vor mit dem Auto?
Also das Team selbst äußert sich dazu ja noch nicht so richtig, außer dass am Wochenende mal gesagt wurde, dass sich die Teile schon im Windkanal befinden. Also die sind wohl schon produziert und werden da jetzt gerade getestet, zumindest die Prototypen. Man hört Unterschiedliches. Man hat mal gehört Baku, man hat mal gehört Imola. Wahrscheinlich stimmt beides. Aufgeteilt in mehrere Tranchen, weil ich glaube nicht, dass das alles auf einmal ans Auto geschraubt wird. Wovon wir aber schon ausgehen müssen, ist, dass das Auto sich dann auch tatsächlich optisch unterscheiden wird vom aktuellen Fahrzeug. Jetzt ist es natürlich so bei diesen Autos, dass der Großteil der Aerodynamik spielt sich unter dem Auto ab, ja. Das heißt, das sehen wir gar nicht beim Unterboden. Aber natürlich spielt auch die Oberfläche, die wir sehen können, eine gewisse Rolle. Und ich glaube, da hat sich Toto Wolff jetzt inzwischen doch sehr deutlich geäußert, dass man auch da rangehen wird. Stichwort dieses Zero-Pod-Konzept, was ja der Mercedes doch sehr deutlich von allen anderen Autos, die erfolgreich sind, unterscheidet. Und ich fand einen Vergleich, den Toto Wolff am letzten Wochenende gezogen hat, als gemaltes Bild einfach so schön, weil er gesagt hat, naja, Ende vergangenes Jahr, wir sind eine Straße lang gefahren und die Geschwindigkeit wurde auch immer schneller und besser. Wir erinnern uns, sie haben dann ja den Grand Prix von Brasilien gewonnen und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, bei hoher Geschwindigkeit, das ist eine Einbahnstraße. Und er sagt, das Problem war, im vergangenen Jahr kamen wir zwar voran, aber wir haben da noch nicht gesehen, dass am Ende der Straße es nicht mehr weitergeht, entwicklungstechnisch gesprochen. Wohingegen man das jetzt erkannt habe und man jetzt halt umdrehen musste und dieses Umdrehen auch inzwischen endlich gemacht hat. Und ich glaube, das ist einfach das, wo Mercedes sich aktuell befindet. Das heißt nicht, dass dieses neue Update, wann immer es kommen wird oder in mehreren Teilen kommen wird, dass das sofort Mercedes wieder konkurrenzfähig macht. Ich glaube, die Erwartung darf man nicht unbedingt haben. Aber man hört auch andere Stimmen aus dem Team raus, die da sagen, naja, wenn dann Aston Martin das geschafft hat, so zu drehen, innerhalb so kurzer Zeit, ich glaube, Nico Rosberg war einer, der das gesagt hat, zum Beispiel auch, warum sollte nicht auch Mercedes das schaffen? Ja, die haben eigentlich die bessere Infrastruktur, die größeren Möglichkeiten als Aston Martin das hat, was die Fabrik und so weiter betrifft. Also warum sollte nicht Mercedes das auch können, was Aston geschafft hat? Und ich glaube, das wird man jetzt dann einfach sehen. Ob das dann noch reicht, um in diesen WM-Kampf irgendwie einzugreifen, wäre ich aktuell sehr zurückhaltend und vorsichtig. Auf der anderen Seite, wenn wir sagen, okay, Aston Martin ist da drin, warum soll es nicht Mercedes auch sein? Ja, von den Punkten her hat sich das noch gar nicht so viel geschenkt, weil sie halt zumindest die gesammelt haben, die sie sammeln konnten. Also da ist jetzt, was die reinen Punkte betrifft, noch lange nichts verloren nach zwei Rennen. Aber natürlich ist es eine Menge Holz, die Mercedes da erstmal aufholen muss, um überhaupt auf gleiches Niveau wie Red Bull zu kommen. Ich glaube, das Ganze entscheidend sein wird, für Mercedes jetzt nicht zu viel Boden zu verlieren. Dafür müssen sie zuverlässig sein. Dafür müssen sie die Punkte mitnehmen, die sie mitnehmen können. Und vielleicht hoffen, dass bei Red Bull halt tatsächlich mal eine Antriebswelle defekt geht und schwupps sind 25 Punkte weg vom Verstappen. Und dann gehst du vielleicht in die Sommermonate rein mit 20, 30 Punkte Rückstand, hast mehr Entwicklungsressourcen, als Red Bull das hat, und dann sehe ich keinen Grund, warum nicht auch Mercedes vielleicht sogar noch eine Rolle spielen sollte. Das ist nicht das wahrscheinliche Szenario aktuell. Nicht, dass das jetzt missverstanden wird, aber ausschließen würde ich es trotzdem nicht.
Und was mich so ein bisschen stutzig macht, also was heißt stutzig, aber hoffnungsfroh auch in die Richtung, ist die Entspanntheit von Toto Wolff tatsächlich. Also zumindest vor der Kamera. Christian hat natürlich richtigerweise gesagt, hinter der Kamera wird das anders sein. Aber hat man das Gefühl, Die haben natürlich schon Daten von dem, was sie gerade entwickeln, sicherlich, und wissen, okay, geht vielleicht in die richtige Richtung. Und dann ist es vielleicht tatsächlich so, dass mit dem Umbruch, der gerade bei Ferrari ist, und der Unruhe, die da auch bleibt über die nächsten Monate, aufgrund der Gerüchte, die so kommen werden, um Personen, die gehen, Personen, die kommen, dass Mercedes in einer ganz guten Position eigentlich ist. Weil erstens, so ein bisschen erwartet man es vielleicht gar nicht von denen, dass die den größten Impact haben werden diese Saison noch. Und gleichzeitig glaube ich halt einfach an dieses Team und an die Arbeit, die Mercedes leistet. Mercedes ist über Jahre der Klassenprimus gewesen. Das wirst du nicht durch Zufall. Und wenn ich dann lese, auch bei uns in der Telegram-Gruppe zum Beispiel, Starting Grid Fans, aber auch in der Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans, obwohl da eher weniger, aber gerade in der Telegram-Gruppe, da wird Mercedes schon heftig unterschätzt. Die sagen dann, wir überschätzen Mercedes, also ich überschätze Mercedes, aber Die haben ja den Beweis geliefert über Jahre, dass sie es können. Und ich traue es denen zu, das auch nochmal zu machen. Und deswegen, dann haben sie dann noch Hamilton und Russell als Fahrer und einen top motivierten Hamilton, sobald das Auto wieder funktioniert. Und da hat Christian absolut recht. Dranbleiben, ruhig bleiben, das Maximum rausholen, den Anschluss halten. Und dann kommt die Hammer-Time zum Beispiel, dann Richtung zweiter Saisonhälfte, da kommen dann seine Rennen. Und dann kann ja mein Tipp, dass Lewis Hamilton Formel-1-Weltmeister geht, doch nochmal aufgehen. Also ne, da lachen jetzt viele noch drüber und den Gag nehme ich auch mit, weil das ist das Risiko, was ich gesetzt habe mit diesem Tweet, den ich abgesetzt habe, dass Hamilton Formel-1-Weltmeister wird. Aber am Ende des Tages wird dann abgerechnet. Und wenn es dann so ist, dass er nicht Weltmeister geworden ist, dann können wir alle drüber lachen, wie dumm ich war. Und wenn es dann doch passiert, dann werden sich, glaube ich, viele ein bisschen die Augen reiben, weil das, muss man ganz ehrlich sagen, also gesetzt dem Fall, das passiert wirklich, dann ist das der größte Weltmeistertitel, den Mercedes jemals gefeiert hat. Und dann wird das auch so gefeiert. Und dann, ja, aber auch da, es ist doch das Beste, was passieren kann. So viele Teams wie möglich da vorne rumfahren zu haben, auch über den Saisonverlauf gesehen, ist doch das Beste, was uns passieren kann. Dann sprechen wir nämlich nicht darüber, dass ein Max Verstappen mit 196.000 Punkten Vorsprung Weltmeister wird.
Ja, ganz so schlimm wird es hoffentlich nicht werden, aber ja, ich verstehe den Punkt schon. Also ich habe in Mercedes als Team auch durchaus Vertrauen, das haben sie ja auch in den letzten Jahren sich erarbeitet, sage ich mal. Bei den Daten bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich mir irgendwie denke, okay, über den Winter muss man ja auch irgendwas gesehen haben, wo man dachte, okay, das passt und jetzt passt es offensichtlich dann irgendwie doch nicht so. Aber ja, mal gucken, was der neue Weg dann bringt. Wenn der jetzt nicht sofort funktioniert, muss man ja auch nicht sofort Panik schieben. Wir haben es ja auch bei Aston Martin gesehen im letzten Jahr, als sie das Update in Barcelona gebracht haben. Ist ja auch nicht so, dass das jetzt von einer Woche auf die andere so weit nach vorne ging. Das hat ja auch ein bisschen seine Zeit gedauert. Von daher schauen wir mal, wann denn da ja wieder mehr Ruhe in den Laden kommt. Das ist jetzt dann eben auch Toto Wolffs Aufgabe, zu zeigen, dass er imstande ist, nicht nur den Team zum Erfolg zu führen und es da auch zu halten, sondern auch aus einer Krise dann wieder rauszuholen. Lass uns noch mal kurz ein Wort zu Alpine verlieren. Ihr habt ja auch wieder ganz fleißig gestreamt am Wochenende auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Und am Freitag gab es da auch wieder die Longrun-Analyse von Kevin Herrmann, der ja letzte Woche auch hier im Podcast zu Gast war. Und diese Analyse hat auch gezeigt, dass Alpine eigentlich durchaus weiter vorne mitmischen könnte. Das war zumindest so die Vermutung. Am Ende wurden es dann die Plätze 8 und 9 für Esteban Ocon und Pierre Gasly, Christian. Wir haben es jetzt schon öfter gesagt, diese unteren Punkteränge sind schon die Plätze, wo sie vermutlich auch hingehören. Hattest du dir trotzdem nach den Longruns ein bisschen mehr erwartet, dass zumindest der Abstand nach vorne ein bisschen kleiner ist, als er jetzt tatsächlich war?
Nicht unbedingt, weil ich glaube, jetzt habe ich das Rennergebnis gerade nicht vor mir, aber ich glaube, dass der Rückstand nach vorn gar nicht so riesig war eigentlich. Das muss ja, ich mal reinklicken.
Oder ja, also es waren 10 Sekunden auf Charles Leclerc von Esteban Ocon und 17 auf Carlos Sainz.
So, das ist nicht viel, weil das Rennen war neutralisiert in Runde 18. Das heißt, das sind 32 Runden, da reden wir so von 3/4, die auf diese Spitzengruppe fehlen. Also das ist definitiv weniger als im Vorjahr. Und ich werde auch das Gefühl nicht los, da geht es mir ähnlich wie Kevin, du hattest das zumindest am Saisonbeginn, dass die irgendwie es noch nicht so richtig geschafft haben, ihr Potenzial mal abzurufen. Ich habe schon das Gefühl, dass Alpine, wenn die mal ein sehr gutes Wochenende haben, auch sehr Gutes leisten können. Jetzt ist es natürlich schwieriger geworden, dadurch, dass wir inzwischen von der Phalanx von 4 Top-Teams eigentlich sprechen. Ich glaube, wir müssen Aston Martin inzwischen dazu zählen. Da gehört Alpine meiner Meinung nach noch nicht dazu. Aber dafür sind sie in meiner Wahrnehmung, rein was das Potenzial betrifft, zumindest ziemlich klar als Best of the Rest, also sprich als Nummer 5 in der Formel 1 aktuell konsolidiert. Jetzt ist das natürlich zu wenig für ein Team, das gefühlt schon seit 12 Jahren 3-Jahrespläne immer wieder verwirft oder 5-Jahrespläne oder 100-Rennpläne oder wie auch immer. Also das möchte ich nicht verklären, aber gemessen an den Erwartungen macht sich Alpine für meine Begriffe gar nicht so schlecht, zumal, und das ist jetzt rein subjektiv meiner Meinung, und da kann man mir auch gern den Schädel dafür einschlagen, ich nicht glaube, dass sie ein außergewöhnlich qualitativ hochwertiges Fahrerduo haben. Ja, ich weiß, Ocon ist letztes Jahr sehr, sehr oft wahrscheinlich auf Augenhöhe mit Alonso gewesen, teilweise sogar schneller. Also das ist nicht so, dass die nichts können, aber ich glaube schon, dass es Fahrer geben würde, die da noch ein bisschen mehr rausholen könnten. Wie gesagt, sehr subjektiver Eindruck von mir, ich mag falsch liegen damit. Von daher glaube ich, dass Alpine, eben wie du gesagt hast, so viel da ist, wo sie hingehören. Misst man es wiederum an den sehr ehrgeizigen Plänen von Loro Rossi, dem alpinen Markenchef, und Ottmar Safner, dem Teamchef, die ja gesagt haben, der 4. Platz muss dieses Jahr das Ziel sein und dann und wann mal aufs Podium zu fahren, dann muss man natürlich realistischerweise sagen, wenn das der Maßstab ist, dann müssen sie sich noch ein bisschen strecken, weil da sind sie noch nicht.
Und Ottmar Safner ging ja noch einen Schritt weiter und wollte Dritter werden. Ja, also beim Alpine
Lounge. Näher an Platz 3 rankommen.
Ja, nee, beim Alpine Lounge hat er in einer Medienrunde das Wort gesagt, unser Ziel ist auch, Dritter zu werden. Also, warum sollen wir es nicht werden, hat er gesagt. Und das ist halt, das ist halt so, ja. Also, warum sollen sie es nicht werden, wenn sie in der Lage sind, ranzukommen? Also, dieses Auto ist natürlich, ich glaube, von all den Autos, die es so auf dem Grid gibt, das Auto, was am meisten Überarbeitung bekommen hat. Und das wird dauern, bis man das so gelesen hat und so verstanden hat, dass das funktioniert. Aber ich habe Mark Harmon zugehört und in dieser Genauigkeit, wie er das erklärt hat und der Plan, der dahinter steckt und der 100-Rennen-Plan, den nehmen die ernst, Christian, das kann ich dir sagen. Die haben aber erst dann die 22 Rennen weg. Ja, das sind wieder 5 Jahre. Das ist ja auch, ist ja auch ein Kaschieren. Ja, das sind wieder 5-Jahres-Plan. Aber insgesamt ist Alpine da, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und ich glaube halt auch, dass Ocon noch ein bisschen Zeit braucht. Der war ja schwer krank im Winter. Der hat, ich glaube, ein Lungenvirus oder sowas. Und das braucht noch Zeit, bis das alles aufgebaut ist. Aber der hat schon auf sich aufmerksam gemacht. Und Pierre Gasly überrascht mich ein bisschen, dass er nicht auf Anhieb schon richtig gut dabei ist. Ist vielleicht auch kein Wunder. Muss sich ein bisschen umgewöhnen an die ganze Art und Weise. Das hat man uns auch bei der Führung durch die Fabrik erzählt, dass Pierre Gasly, der war an dem Tag, als das Auto vorgestellt worden ist, als wir da waren, waren die bei einem Privattest in Barcelona. Und es muss noch sehr viel gemacht werden, hat der Guide uns erklärt, weil natürlich die Abläufe anders sind, Gasly das alles noch kennenlernen muss und sowas. Und ich glaube, wenn diese Zahnräder mal ineinander greifen bei Alpine, dann ist der Alpine eine Waffe. Weil das Auto ist interessant, das Konzept ist total interessant und solange sich die beiden Fahrer aus dem Weg gehen, was persönliche Duelle angeht, dann können die sich sogar gegenseitig bedingen, nämlich nach vorne zu kommen. Und deswegen, also Grüße gehen raus an unseren Alpine-Edelfan Dennis Lewandowski, auch da die Hoffnung auf keinen Fall aufgeben, dass Alpine in die richtige Richtung gehen kann. Also vielleicht wird es in Blau besser als in Rosa, aber einmal Rosa haben wir noch, Freunde.
Ja, allein schon dafür wünsche ich mir, dass Alpine weiter nach vorne kommt, weil wenn Dennis glücklich ist, bin ich auch glücklich.
Ja. Oh ja, sind wir alle.
Ja, man muss sagen, Pierre Gasly war ja im Rennen noch gar nicht weit weg von Esteban Ocon. 2 Sekunden haben die am Ende getrennt. Im Qualifying, da hat er vielleicht noch ein bisschen Aufholbedarf. Ich glaube, da waren es 3/10 auch an diesem Wochenende. Aber ja, insgesamt, das hat Christian eigentlich vorhin auch schon gesagt, man ist wirklich mitten im Mittelfeld, irgendwie gerade, ja, in the middle of nowhere, kann man sagen. Aber ist ja noch nicht vorbei. Saison ist noch lang. Das werden wir noch öfter sagen, vermutlich die nächsten Wochen. Und immerhin konnten sie sich jetzt auf Platz 5 wieder eben schieben in der WM-Wertung, sind ja an Alfa Romeo vorbeigezogen. Ja, unsere Sauberfreunde wünschen sich ja auch mal ein bisschen, dass wir mehr über Alfa Romeo reden. Aber ja, irgendwie gab es ja dieses Wochenende, muss man sagen, nicht so wirklich viel zu reden. Ich glaube, die Strecke war auch einfach nicht so ganz ideal fürs Auto mit dem großen Highspeed-Anteil. Guan Yu Zhou, ganz saubere Leistung geliefert, ist am Ende auf Platz 13 gelandet. Ja, recht unauffällig, aber auch keine Fehler gemacht, würde ich sagen. Valtteri Bottas, der ja ist ganz als Letzter ins Ziel gekommen, ist, glaube ich, aber auch am Anfang über Trümmerteile gefahren. Und ich schätze mal, dass da am Auto dann vielleicht auch irgendwas nicht okay war, weil der ist ja, glaube ich, auch 3-mal zum Stopp gekommen. Also das sah jetzt alles nicht so ganz normal aus. Da kann man dann hoffen, dass es in Australien wieder besser läuft, weil im Bahrain, da sah es ja eigentlich nicht so schlecht aus. Anders als Alfa Romeo konnte Haas allerdings punkten an diesem Wochenende. Und ich würde sagen, das würdigen wir gleich im letzten Take nochmal. Und ja, schauen vielleicht nochmal ganz kurz drauf, wie die Rookies sich an diesem Wochenende so geschlagen haben. Nachdem wir noch einmal kurz Luft geholt haben, bis gleich bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wir melden uns ein letztes Mal zurück für heute bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wenn euch die Ausgabe bis hierhin gefallen hat oder euch der Podcast bestenfalls auch generell gefällt, dann freuen wir uns übrigens auch immer über eine Bewertung auf den üblichen Podcast-Plattformen. Also vielen Dank, wenn ihr euch auch die Zeit dafür nehmt. Das hilft uns nämlich sehr. Und wir bewerten jetzt auch nämlich die Leistung von Haas beim großen Preis von Saudi-Arabien. Für Nico Hülkenberg war es das zweite Rennen nach seinem Comeback als Stammfahrer. Fahrer Christian und wie schon im Bahrain hat er auch an diesem Wochenende eine starke Leistung im Qualifying gezeigt, kann man sagen. Nur um 400stel hat er da das Q3 verpasst. Durch die Strafe von Leclerc konnte er dann trotzdem vom Platz 10 starten, aber halten konnte er diesen Platz nicht, weil die 10 steht in der Ergebnisliste neben dem Namen seines Teamkollegen Kevin Magnussen. Der holt also den ersten Punkt für das Team in diesem Jahr, natürlich auch mit freundlicher Unterstützung von Lance Stroll und seinem Ausfall. Wie ist dein Fazit zum Wochenende von Haas?
Dass sich Magnussen so ein bisschen erholt hat von diesem doch aus seiner Sicht Schock in Bahrain, glaube ich. Weil ich muss ehrlich zugeben, dass auch ich dachte, boah, der Hülki kommt da rein und gibt dem gleich mal, ich glaube, es waren 6/10 oder so im Qualifying mit. Das Rennen konnten wir dann ja nicht wirklich vergleichen, weil Hülkenberg diesen Schaden am Frontflügel gehabt hat. Also das hat nicht gut ausgesehen für Magnussen. Aber Magnussen selbst war ja relativ beruhigt, hat gesagt, naja, das sind jetzt ein paar Dinge nicht so gut gelaufen im Bahrain und das renkt sich schon wieder ein. Und tatsächlich war er eigentlich in Saudi-Arabien auch im Qualifying zwar ein bisschen langsamer als Nico Hülkenberg, aber da hat er zumindest behauptet nachher, dass er Probleme hatte mit Runterschalten, mit Bremsen. Nico Hülkenberg hatte die übrigens angeblich auch, also nicht mit Kevin, wir haben heute drüber gesprochen. Ich glaube, Hülkenberg hatte nur Bremse, oder?
Hülkenberg hatte nur Bremse.
Nur Bremse, genau. So, also hatten beide ein bisschen Probleme. Letztendlich lagen sie dicht beisammen und ich glaube, Magnussen hat für sich selbst auch erstmal bewiesen, dass er nicht in jedem Qualifying um 6/10 langsamer sein wird als Nico Hülkenberg, was ja auch eine Katastrophe gewesen wäre. Und im Rennen hat er dann, finde ich, auch gezeigt, dass das richtig eine starke Vorstellung war. Hat da dieses tolle Manöver gegen Yuki Tsunoda noch gesetzt. Beim Anbremsen, da hat es auch ein bisschen gequalmt und sich dann tatsächlich einen Punkt gesichert. Und ich glaube, um es für Nico Hülkenberg auf eine positive Ebene zu drehen, war die positivste Erkenntnis des Rennsonntags, dass das Auto auch im Renntrim funktioniert hat. Ganz anders als in Bahrain, wo man ja im Renntrim bei hohem Reifenverschleiß sehr stark abgefallen ist im Vergleich zur Qualifying Pace. Also nicht nur Nico Hülkenberg mit dem Schaden, sondern auch Magnussen hat sich da sehr schwer getan. Das war dieses Wochenende anders. Jetzt gilt es, das zu bestätigen, denn Saudi-Arabien ist natürlich auch eine ganz andere Strecke als Bahrain mit viel weniger Reifenverschleiß. Das heißt, das könnte Haas entgegengekommen sein. Wie es dann auf den nächsten Strecken ist, ob sie da auch im Rennen ähnlich schnell sind wie auf einer Runde, weil da geht das Auto anscheinend ganz gut, wie man jetzt zweimal gesehen hat. Das ist, glaube ich, das, was für Haas jetzt im Vordergrund steht, was sie einfach beweisen müssen. Und Nico Hülkenberg für sich noch persönlich ein Wort. Ich finde, er macht das ganz hervorragend, denn er ist der Fahrer, der neu ins Team gekommen ist. Er ist quasi in der Magnussen-Situation des Vorjahres, könnte man sagen. Und genauso wie es Magnussen damals gelungen ist, seinen Teamkollegen zu schlagen, gelingt es Hülkenberg jetzt vorerst zumindest auch. Und die zwei machen bisher, soweit ich das beurteilen kann, einen ganz ordentlichen Job.
Kevin, hätte Nico Hülkenberg deiner Meinung nach was besser machen können an diesem Wochenende oder würdest du dich im Großen und Ganzen Christian da anschließen, dass er eigentlich ja doch einen ordentlichen Job auch an diesem Wochenende gemacht hat?
Ich schließe mich meinem Chef an.
Ja, das ist immer sehr weise.
Nee, ernsthaft, also er kann ja nicht mehr machen.
Ich auch so, alles gut. Ja,
also wenn er zu Hause so laufen würde hier.
also Hülkenberg muss sich erstmal wieder dran gewöhnen. So, ich glaube, das ist jetzt einfach es wird noch Zeit brauchen. Ja, du kannst ja nur bedingt die ganze Belastung trainieren und sowas und da dann wieder so dauerhaft so ranzukommen. Und ist doch schön, wenn er da diese kleinen Erfolge feiern kann in der Qualifikation erstmal und das im Rennen wird sich einstellen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Auch Haas wird Updates bringen dieses Jahr bestimmt. Und deswegen bin ich da wirklich bei euch beiden und sage, ja, das ist jetzt an dem Wochenende so gewesen. Es wird sich wechseln über die Saison. Ich glaube, dass das eins der ausgeglicheneren Fahrerduelle auf jeden Fall ist im hinteren Bereich. Und da wird mal Magnussen vorne sein, da wird mal Hülkenberg vorne sein. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass sich über die Saison einer jetzt klar absetzen wird von den beiden. So, und deswegen kann Hülkenberg, glaube ich, auch da wieder auf ein sehr anstrengendes Wochenende für ihn zurückblicken, körperlich, aber durchaus kein unerfolgreiches. Schade für ihn, dass Magnussen jetzt den Punkt geholt hat.
Ja, aber ich glaube auch, wie du sagst, es war jetzt nicht zwingend zu erwarten, dass Nico Hülkenberg jetzt jedes Duell irgendwie gewinnt bei jedem Rennen. Also ich habe ja sogar auf Kevin Magnussen getippt als interner Team-Duell-Sieger. Ja. zwungenermaßen was anderes zu tippen, habe ich auch gleich mein Fett weg.
Aber das ist,
darüber wollen wir jetzt nicht reden.
Erstens wolltest du was anderes sagen als wir und es ist auch langweilig, immer das Gleiche zu sagen. Und es kann doch auch so sein. Deswegen, ich sage auch, dass wenn Magnus und Hülkenberg, wer auch immer das Teamduell gewinnt, es wird ganz knapp werden. Es wird ganz knapp werden. Und was man aber klar erkennen kann, und ich finde, das kann man jetzt nach den zwei Rennen schon machen. Man hat die richtige Entscheidung getroffen, nicht mit Mick Schumacher weiterzumachen. Also ich glaube, dass tatsächlich Mick Schumacher nicht den Schritt gemacht hätte, den jetzt gerade Nico Hülkenberg für das Team geht. Also es tut mir leid an alle Mick Schumacher-Fans da draußen. Es war richtig von Haas, die Erfahrung von Hülkenberg zu nehmen in dem Moment. Und es tut mir natürlich leid für Mick, aber leider hat Hülkenberg ihn da jetzt direkt in zwei Wochen ziemlich entzaubert, muss man sagen.
Ja, also ich frage mich auch, wie würde das Paralleluniversum aussehen, in dem Nico Hülkenberg und nicht Checo Perez den Red Bull Drive spielt? Weil so, Hülki hat ja einen Fahrstil, der dem von Verstappen sehr viel ähnlicher ist als der von Perez. Das heißt, zumindest auf der Grand Theorie oder in der Grand Theorie müsste ihm das Auto eigentlich mehr liegen, als es Perez liegt. Das ist eine Frage, die habe ich mir schon ein paar Mal gestellt. Was wird Nico Hülkenberg mit diesem Auto anstellen?
Ja, mal schade, dass wir es nie herausfinden werden. Oh Mann, aber wenn er bei Haas eine gute Leistung zeigen kann, ist das ja für ihn auch schon viel wert. Es ist ja eh alles mehr oder weniger Bonus, was er jetzt noch erleben kann. Und ich glaube, wenn er die Einstellung auch hat, dann könnte es auch noch durchaus zu ein paar guten Ergebnissen führen, wenn dann das Auto auch mitmacht. Von einem Team mit zwei sehr erfahrenen Fahrern würde ich nochmal überleiten wollen zu den drei Rookies im Feld. Für Logan Sargeant, Oscar Piastri und Nyck de Vries war es ja ein Wochenende durchaus mit einer Herausforderung durch diese schwierige Strecke, Kevin. Piastri und Sargeant hatten vielleicht den kleinen Vorteil, dass sie die Strecke eben aus der Formel 2 schon kannten. Das galt für Nyck de Vries jetzt nicht, der aber als Rennfahrer an sich ja schon sehr viel mehr Erfahrung hat. Er konnte sich auch gegen die anderen beiden Rookies im Direktvergleich durchsetzen jetzt mit Platz 14 am Ende. Trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, im internen Teamduell tut er sich von allen Rookies bislang am schwersten. Wie bewertest du jetzt seine Leistung nach den ersten beiden Formel-1-Rennen für ihn als Stammfahrer?
Unglücklich. Und nicht, dass es an ihm lag, sondern dass auch in Saudi-Arabien jetzt wieder, dass er da das freie Training nicht machen kann, dann direkt in der ersten Quali-Runde hat er zu viel Bremsbalance auf der Hinterachse und ihm schmeißt das Auto weg. Also ich glaube, dass er von der reinen Fahrkunst her definitiv von den drei Rookies, die es gibt, der ist, der vielleicht am zweitbesten ist, je nachdem, wie Piastri einzuschätzen ist. Aber die Erfahrung, die er hat, ist halt extremes Gold für AlphaTauri eigentlich. Nur AlphaTauri hat ja auch mit sich selbst zu kämpfen. Das kommt ihm natürlich jetzt nicht entgegen. Er kommt jetzt nicht in ein gemachtes Team, wo das Auto funktioniert, wo offensichtlich auch gerade die Stimmung gut ist, sondern er kommt da jetzt rein und es ist so ein bisschen Knatsch. Also an allen Ecken knatscht es und Franz Tost ist unzufrieden und bei Red Bull die Gerüchte über den Verkauf und das wird so oder so auch die Angestellten nervös machen. So, wie geht's da weiter? Man ist in Italien, man soll nach England oder stimmt das nicht? Stimmt das doch? Und ja, wie Christian hat es in einem der Livestreams gesagt, wo Rauch ist, ist auch ein bisschen Feuer. So, und das bringt Unruhe rein. Wir sind wieder beim Thema Unruhe. Und wenn du dann als ein Rookie kommst und eigentlich Ruhe brauchst, auch in gewisser Weise, um dich einzugrooven und um das alles zu lernen, da ist Nyck de Vries gerade in einer absolut unglücklichen Situation. Und das war das Wochenende. Ich meine, Tsunoda, vielleicht kaschiert das Ergebnis von Tsunoda über die Leistungsfähigkeit des Autos ein bisschen hinweg. Tsunoda hat auch gute Duelle gehabt, das darf man nicht vergessen. Aber das Auto ist halt einfach schlecht. Also es ist halt wirklich schlecht. Und da muss man auch noch viel, viel arbeiten, um dieses Auto nach vorn zu bringen. Und von den drei Rookies ist er, de Vries, aktuell der am schlechtesten aussieht, ja.
Christian, bist du überrascht, dass Yuki Tsunoda sich bislang so relativ deutlich durchsetzen kann, auch wenn Nyck de Vries eben diese Erfahrung noch nicht so hat in der Formel 1, aber Yuki Tsunoda war ja jetzt in der Vergangenheit auch nicht unbedingt für Konstanz bekannt. Es läuft ja diese Saison bis jetzt eigentlich noch ganz ordentlich, oder?
Ich weiß noch nicht zu Recht für mich selbst, wie ich das einordnen soll, ob Tsunoda jetzt so gut ist oder de Vries so schlecht.
Ja, ich glaube, es ist Zweiteres.
Ich weiß, es kann sein. Also, wenn wir mal einfach auf die, es kann natürlich sein, dass Tsunoda einfach einen Sprung gemacht hat über den Winter. Ja, das passiert. Aber wenn man mal AlphaTauri bewertet und sich nur isoliert Tsunoda anschaut, ist er eigentlich genau da, wo das Team im Vorjahr auch war. Das heißt, die Variable, die sich geändert hat, ist, Pierre Gasly wurde durch De Vries ausgetauscht. Und es kann natürlich auch sein, dass De Vries einfach nicht die gleiche Qualität hat. Das ist nur eine Außenbetrachtung, die berühmte Helmut-Runde am Simulator, die wird es ein bisschen genauer zeigen. Was De Vries kann, das wissen wir nicht. Aber es sieht halt bisher nicht so aus, als würde er den Vorschusslorbeeren, die es ja doch ein bisschen gab, nach diesem Punkt in Monza gleich bei diesem Gasteinsatz, als würde er dem so hundertprozentig gerecht werden. Also ich bin vorsichtig bei De Vries. Was aber nicht heißen soll, also der hat ja unfassbares Potenzial, was der in den Nachwuchsserien gewonnen hat, ist ja der Wahnsinn, ja, wie viele Titel er im Go-Kart gewonnen hat, Formel E Weltmeister, ist noch gar nicht so lange her, der hat zweifellos großes Talent, aber er hat es irgendwie bisher noch nicht auf Schiene gebracht. Kann natürlich sein, dass ihm der Knopf auch irgendwann mal ganz plötzlich aufgeht. Bisher würde ich mich Kevins Meinung anschließen, ist er doch ein bisschen was schuldig geblieben.
Also aktuell, ja, auch nicht einfach mit dem Auto, das hat Kevin eben auch schon angesprochen. Auch hier ein bisschen Krise angesagt. Ja, der Druck wird ja auch nicht weniger mit diesem Verkaufsthema, auch wenn es eben aktuell ja nicht wirklich ein Thema ist, hat Dr. Helmut Marko ja zumindest im Interview mit dir auch gesagt. Christian, das könnt ihr ja nochmal auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de natürlich anschauen. Aber sowohl der Red Bull-Konzern als auch AlphaTauri sind natürlich nicht zufrieden mit der Situation, wie es aktuell läuft. Und das gibt uns eine gute Überleitung nochmal zu McLaren, weil auch die können natürlich absolut nicht zufrieden sein, Christian. Nach Bahrain konnte das Motto ja eigentlich nur sein, es kann nur besser werden. Jetzt schauen wir auf das Ergebnis und sehen da Platz 15 und 17 für die McLaren-Piloten bei 18 gewerteten Autos. Also das sieht jetzt zumindest auf den ersten Blick nicht wirklich nach einem besseren Wochenende aus. Wie ist es auf den zweiten Blick? Ist es da vielleicht ein bisschen besser?
Ich glaube, unser Experte Max Surer hat heute geschrieben, Mann, ist der McLaren schlecht.
Das ist und richtig.
Das bringt schon so ein bisschen auf den Punkt. Ich meine, es liegen, wie wir schon so oft gesagt haben, es liegen alle eng beisammen. Ja, das heißt, du kannst im Zweifel auch mit einem Update, das dir wirklich gut gelingt, oder mit ein paar kleineren Updates tatsächlich einen Sprung machen, dass du sagst, du bist auch ganz schnell wieder am richtigen Ende des Mittelfeldes aus McLaren Sicht. Aber aktuell sind sie halt eher am falschen Ende. Es blitzt manchmal auf. Piastri fährt ins Q3 rein. Ja, also es steckt schon was drin in diesem Auto, aber irgendwie konstant auf die Straße gebracht haben sie es dieses Jahr noch nicht. Und dazu kommt, das garniere ich jetzt wieder mit einem rein subjektiven Eindruck von mir, ich würde meinen, dass McLaren von diesen ganzen Mittelfeldteams, nehmen wir mal die absolute Spitze mal raus, wahrscheinlich eins der besten Fahrerduos hat. Lando Norris, glaube ich, sind sich fast alle Beobachter einig, dass er zu den 5, 6 besten Fahrern in der Formel 1 gehört. Und trotzdem ist dieses Auto so weit hinten. Was ich damit sagen möchte, ist, vielleicht ist das Auto schlechter und es werden Schwächen durch die Fahrer kaschiert, so wie es bei anderen Teams vielleicht eher umgekehrt der Fall ist. Also mich würde mal interessieren, ganz im Ernst, was wird so ein Norris zum Beispiel in einem AlphaTauri zustande bringen? Ja? Aber wir wissen es nicht. Von daher bin ich eher bei Max Surer, McLaren. Tja, und die große Perspektive ohne Andreas Seidel sieht halt auch nicht so geil aus. Also Andreas Deller, der neue Teamchef, sicher ein wahnsinnig begnadeter Ingenieur, ansonsten wäre er nicht in dieser Position. Aber hat er die gleiche Strahlkraft, den gleichen Drive, wie das ein Andreas Seidel hatte, um eine ganze Operation mitzureißen, um Menschen mitzureißen? Er wirkt nach außen, und ich kann das natürlich nicht von innen bewerten, aber nach außen wirkt er so, als hätte er diese Strahlkraft nicht ganz. Ich hoffe, dass ich falsch liege, weil McLaren ist ein großes Traditionsteam und ich würde mir wünschen, dass die wieder nach vorn kommen. Lando Norris würde ich auch gern mal mit den großen Jungs sehen, aber das wird noch ein bisschen dauern.
Ja. Schließe ich mich aber an, Kevin, ich bin mir ganz sicher, du auch. Lando Norris, der hat so ein bisschen federn lassen, muss man sagen, an diesem Wochenende. Ganz im Gegensatz zu Oscar Piastri. Wie bewertest du seine Leistung auch im Vergleich zu dem, was Norris dann eben gezeigt hat oder eben nicht gezeigt hat in Jeddah?
Also Piastri hat eigentlich seinen starken Saisonstart von Bahrain so ein bisschen bestätigt. Stark klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn ihr quasi den Gesamtkontext seht, wo Piastri wirklich stand. Aber da wie Piastri gefahren ist mit diesem Auto, was er gerade hat, war das in Bahrain auch schon nicht so schlecht. Und jetzt hat er da nochmal einen rausgehauen. Also Qualifikation war tipptopp. Das hat Norris natürlich sich komplett selber versaut durch die Kurve 27 und das Antitschen an der Mauer. Also ob das jetzt ein zu großer Fehler oder ein kleiner Fehler ist, es war ein Fehler, der ihm das Qualifying gekostet hat. Ein bisschen unglücklich war natürlich dann, dass der Frontflügel von Piastri, der durch Gasly abgefahren worden ist, Norris auch getroffen hat und dementsprechend ja quasi Piastri-Norris das Rennen. Naja, ihr könnt euch das alles selber zusammen schustern. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass Norris sich ein bisschen sehr hat abkochen lassen von Piastri in diesem kleinen Duell, was die beiden sich geliefert haben. Also das ist tatsächlich ein gutes Zeichen für Piastri gewesen, dass er da so reingehalten hat und so mitgemacht hat. Und da hatte Norris mehr Teamduell mit ihm in einem Rennen als mit Ricciardo die letzten Jahre gefühlt. Also von daher alles gut für Piastri. Guter Saisoneinstieg. Für Norris, da ist sehr viel Frust dabei aktuell. Und das sieht man ihm auch an. Der kann das ganz schlecht verstecken. Und da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie die Situation da so weitergeht. Weil auch da wird die Unzufriedenheit steigen. Vorteil für alle ist, dass jetzt der Windkanal im Juni, glaube ich, eröffnet wird. Das wird helfen für die nächste Saison. Und ja, auch da muss man hoffen, dass sie noch ein paar Entwicklungsschritte gehen diese Saison, dass sie den Anschluss halten an die Mittelfeldteams, da Best of the Rest Style sozusagen, und dann schauen, dass man für 2024 ein Auto hinstellt, was dann den Schritt nach vorne machen kann, weil sonst, und da werden wir natürlich auch regelmäßig drüber sprechen, weil das einfach ein wichtiges Thema ist, ist mit Lando Norris und McLaren nicht mehr viel, weil irgendwann wird die Geduld am Ende sein. Der möchte kein Jean Alesi werden oder so, sondern der möchte nach ganz oben. Und das, ob er das mit McLaren schafft, das werden wir dann perspektivisch sehen. Hat auf jeden Fall jetzt mit Piastri einen Teamkollegen, der ihm eine Aufgabe stellen wird.
Ja, das ist natürlich auch eine der spannendsten Fragen, muss man sagen, wie es jetzt dann wirklich mit Lando Norris oder vielleicht perspektivisch dann auch mit Oscar Piastri weitergehen wird. Ja, die Optionen sind da ja doch auch ein bisschen begrenzt, aber da können wir an anderer Stelle vielleicht nochmal ausführlicher drüber sprechen. Wird ja aktuell schon recht viel diskutiert in allen möglichen Medien. Und Jenson Button, muss man sagen, hatte da vielleicht auch ein bisschen den richtigen Riecher. Der hat ja letztes Jahr nach dieser Vertragsverlängerung schon gesagt, na, dass so die richtige Entscheidung war, da gleich so viele Jahre anzuhängen. Aber wir werden sehen, was da passiert. Ja, habt ihr es eben schon angesprochen, Kevin, man hat eigentlich sehr viel teamintern gekämpft. Ja, eine Zeit lang dann auch mal mit dem Williams von Logan Sargeant, aber das sollten natürlich eigentlich auf Dauer nicht die Gegner für McLaren sein, vor allem dann später in der Saison. Logan Sargeant kann man noch kurz festhalten. Er hat sich leider auch so ein paar Fehler am Qualifying geleistet, konnte da das Potenzial des Autos dann auch nicht nutzen, musste dann vom letzten Startplatz starten, hat sich da dann ganz gut nach vorne gearbeitet, auch durch das Safety Car bedingt, aber wurde am Ende dann auch wieder ein bisschen durchgereicht und wurde 16. Da haben die Reifen dann auch ein bisschen nachgelassen. Und bei Alex Albon, da war das Rennen zu Ende in Runde 29, der hatte ein Problem mit dem Brake-by-Wire-System. Ganz kurzes Fazit zu Williams, Christian. Konnten Sie die Leistung aus Bahrain deiner Meinung nach bestätigen, jetzt rein von der Pace her?
Da muss ich ehrlich zugeben, Sophie, dass ich mit Williams mich noch ganz wenig auseinandergesetzt habe, auch nach dem Grand Prix in Saudi-Arabien. So auf den ersten Blick meinte Albon, dass das Auto eigentlich, bis es angefangen hat, schief zu laufen, ganz gut war, was die Rennpace auch angeht. Also das nehmen wir mal positiv mit. Logan Sargeant hat ja auch aufblitzen lassen, vereinzelt. In diesem Q1, wo du angesprochen hast, da ist er zuerst über die Track-Limits-Linie gefahren oder die Boxenlinie. Dann hat er sich zweimal gedreht, aber die Runde, die er bis dahin gefahren ist, und das war seine erste, hätte gereicht, um als 13. eine Runde weiterzukommen. Also man sieht schon durchblitzen, dass da irgendwas ist. Ob sie es dann halt auch konstant abrufen können, das weiß ich nicht. Und
das weiß gesagt, keiner. Also alles gut. Ja, bleiben wir gespannt. Finde ich aber eigentlich ganz cool, dass man auf jeden Fall schon sieht, dass so ein kleiner Schritt sich auf jeden Fall getan hat. Mal gucken, ob es dann in Australien auch so weitergeht. Ja, es war die dritte Ausgabe des Rennens in Jeddah. Zugegebenermaßen war es wahrscheinlich die am wenigsten spektakulärste des Rennens dort, trotz eigentlich einer sehr spannenden Startaufstellung. Die gute Nachricht ist, es gab keinen großen großen Crash. Und auch wenn das natürlich eigentlich selbstverständlich sein sollte, wir konnten uns auch auf das konzentrieren, was auf der Strecke geboten wurde. Das war ja auch so ein bisschen die Frage vor dem Wochenende, inwiefern man da besorgt ist nach dem Raketeneinschlag, den es ja gab im letzten Jahr in der Nähe der Strecke. Die Fahrer wurden da ja auch auf der Fahrerpressekonferenz am Donnerstag darauf angesprochen, wie sie sich fühlen, jetzt wieder nach Jeddah zurückzukehren. Abgesehen von Lewis Hamilton gab es da aber nicht wirklich eine klare Positionierung. Kann sich auch jeder selbst eine Meinung drüber bilden. Für mich persönlich ist es schon auch ein Stück weit nachvollziehbar, aber das wird natürlich auch in den kommenden Jahren ein Thema bleiben, weil die Strecke bleibt ja bis mindestens 2027 im Kalender und Saudi-Arabien generell vermutlich noch länger. Ja, bevor wir uns verabschieden, wollen wir noch mal einen kurzen Blick werfen auf den aktuellen Stand bei unserem Kicktipp-Tippspiel. Und da übergebe ich mal an Kevin, der ist da nämlich der Experte.
Ja, herzlich willkommen in der Starting Grid Tippzentrale hier bei uns. Wir haben natürlich wieder tolle Tippspielergebnisse gehabt am Wochenende. 107 Punkte haben zum Sieg gereicht. Und in unserer ersten Gruppe hat Jano Trulli gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch an Jano Trulli, an Matze09. Und an Binky44. Und in unserer Gruppe 2 hat Crazy Scuderia gewonnen. Und aktuell haben wir 213 Punkte als das Maximum, und zwar in Gruppe 2. Wir kumulieren die Gruppen ja am Ende. Asmodeus 42, aktuell der Führende in unserem Tippspiel. Und dann mit 211 Punkten, drei geteilt auf Platz 2. Aus Gruppe 2 Jacques 13 und aus Gruppe 1 der Alesi Nacken 27 und Windu 09. In Australien könnt ihr wieder mittippen. Und wir hier bei uns im Podcast tippen ja auch. Es gibt immer 6 Punkte zu holen pro Rennen für uns hier im Podcast. Und ja, was soll ich sagen? Sophie und Kevin haben an diesem Wochenende gewonnen. Also Kevin Herrmann hat ja für die Redaktion von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com mitgemacht. Jeweils 2 Punkte für die beiden und für mich nur einen Punkt. An dieser Stelle leider. Sophie bleibt weiter Führende hier mit 7 Punkten. Dahinter die MST-Redaktion mit 5,5 Punkten und ich auf Platz 3 mit 5 Punkten. Also es ist eng, es bleibt eng und auch wir tippen fürs Rennen in Australien natürlich hier wieder.
So ist es. Vielen Dank fürs Übernehmen und damit bleibt mir eigentlich nur noch mich zu bedanken auch fürs Dabeisein an Christian. Das war jetzt kein Deutsch bei Christian, immer voll. Schön, dass du da warst.
Bitte gerne.
Und danke auch dir, wie immer, Kevin.
Boah, das ich glaube, Sophie braucht
immer,
Feierabend.
Ich brauche schon wieder Feierabend.
Jo, gerne, ne? Ciao.
Und ihr da draußen habt hoffentlich eine schöne Woche, auch ohne Formel 1. Und nächsten Montag, da bereiten wir euch dann gemeinsam auf das große Wochenende des Schlafentzugs vor mit der Vorschau auf den großen Preis von Australien. Bis dahin, bleibt gesund und keep racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftrag. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.